Wir haben eine Aktuelle Stunde angemeldet der Gruppe, von der Gruppe Grüne Volt, und Herr Mayer möchte dazu sprechen.
Ja, Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, stellen wir uns mal eine Stadt vor, in der die Menschen größtenteils gerne leben. Es gibt natürlich Einkommensunterschiede, es gibt arme und reiche Leute, aber die Zufriedenheit, die ist dann doch sehr hoch. Man kann auch von vielen glücklichen Menschen in dieser Stadt reden. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf das gesundheitliche Wohlbefinden. Aber man hat auch herausgefunden, dass in dieser Stadt deutlich weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rückenleiden, Übergewicht oder chronische Atemwegserkrankungen zu verzeichnen sind. Und letztens auch festgestellt, dass Kinder und Jugendliche deutlich weniger Zeit vor ihren Bildschirmen verbringen, sondern viel draußen sind und dass sie auch selbstständig Wege in der Stadt zurücklegen können. Denn die Eltern lassen das zu. Es gibt dort auch relativ wenig Unfälle und tödliche und schwere Verletzungen schon ganz lange nicht mehr. Auch in den Bildungsstudien schneidet man in dieser Stadt durchaus gut ab. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass Kinder viel Zeit draußen verbringen und Bewegung genießen. Apropos Bildung, auch, das ist auch eine beliebte Hochschulstadt. Bei Umfragen kommt neben der Qualität immer auch heraus, dass die Studierenden das Sport-, Kultur-, Freizeitangebot schätzen. Die lebendige Innenstadt mit vielfältigen Einkaufs- und Gastronomieangeboten. Dass viele Grüne in der Stadt die kurzen Wege, die sie mit ganz unterschiedlichen Verkehrsmitteln zurücklegen können, mit dem E-Scooter, mit dem Fahrrad, auch mit dem Leihrad, mit Bussen, die im engen Takt die Linien befahren. Das deckt sich auch mit den Umfragen unter den Fachkräften. Diese schätzen zudem noch gut sanierte Schulen und Sporthallen für ihre Kinder. Und obwohl diese Stadt nicht eine ganz bekannte Metropole ist, gelingt es auch, diese Fachkräfte aus anderen Teilen des Landes anzulocken und auch tatsächlich in den Unternehmen zu halten. Die wirtschaftliche Lage ist durchaus gut, auch weil ausreichend regenerativer Strom zur Verfügung steht. In letzter Zeit haben sich in dieser Stadt auch ganz viele Nachbarschaftsinitiativen gegründet. Der Fördertopf der Kommune für die Nachbarschaftsaktivitäten ist eigentlich jedes Jahr viel zu klein. Natürlich wird es dort auch in dieser Stadt mal heiß im Sommer oder es gibt diesen berühmten Starkregen. Aber es ist gelungen, damit umzugehen. Die Stadt hat sich vorbereitet, gut reagiert. Überall sieht man Dach- und Fassadenbegrünung. Handel, Dienstleistung, Gastronomie sind gut aufgestellt. Die Menschen in dieser Stadt haben durchaus mehr Geld zur Verfügung, weil sie weniger Autos investieren, in den entsprechenden Kraftstoff dafür und auch weniger in Heizenergie investieren müssen. Mit kluger und Vorbildern hat die Kommune schon lange dafür gesorgt, dass im Schnitt mit deutlich weniger Energie das Gleiche erreicht wird. Die Handwerksunternehmen sind geschult und arbeiten effizient in Netzwerken zusammen. Die Einfamilienhaus-Komplettsanierung ist dort nach einer guten Planung und Vorbereitung in durchaus 3 Monaten möglich. Ich könnte das jetzt noch einige Zeit fortführen und über Natur- und Artenschutz, lebendige Fließgewässer, leckeres regionales, ökologisches Essen reden, über leise elektrische Nutzfahrzeuge, die Baustellen bearbeiten und noch vieles mehr. Aber ich glaube, vielleicht reicht das schon, um auch die Fantasie anzuregen, was das für eine Kommune, eine Stadt sein könnte, in der man leben kann. Und vielleicht klingt es danach, das ist eine Zukunft, die es wert ist, dass wir uns dafür entscheiden. Wie der Zukunftsforscher Harald Welzer es in seiner Gesellschaftsutopie alles könnte anders sein 2020 ausgedrückt hat, so liest man es im Vorwort. Früher war die Zukunft besser, hört man häufig im Rückblick. Und die vielbeschworene Alternativlosigkeit ist in Wahrheit nur Fantasielosigkeit. Alles kann tatsächlich anders sein. Man braucht nur eine Vorstellung davon, wie es sein sollte, und man muss es machen. Wir reden heute in dieser Aktuellen Stunde über den Klimaschutz, darüber, dass die Klimakrise keine Pause macht und dass wir in dieser Stadt anpacken wollen für ein klimaneutrales Osnabrück. Man muss es machen. An dieser Stelle stehen wir in Osnabrück. Wir haben das Vorreiterkonzept Klimaschutz vor der Sommerpause verabschiedet. Jetzt den Teil B, der unsere Verwaltung betrachtet und die großen Herausforderungen und Aufgaben, die dort liegen. Aber wir wollen es machen. Wir wollen mit unserer Kommune das Vorbild sein und wir wollen die guten Geschichten erzählen von einer Zukunft, die es wert ist, dass wir uns dafür entscheiden. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Mayer. Dann habe ich jetzt Herrn Kalte und dann Herrn Alfering.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aus meiner Sicht sollten wir auch gucken, dass wir auch zeigen, was wir in Osnabrück wirklich leisten. Wir bringen bereits sehr, sehr viel voran. Mich stört in der öffentlichen Debatte häufig etwas, dass die Leistung, die wir insgesamt auch voranbringen, immer zu schlecht betrachtet wird. Dabei ist das, was wir machen, auch durchaus von Erfolg gekrönt. Ich nehme als Beispiel den Hitzecheck der Deutschen Umwelthilfe. Dort wurde uns gesagt, Osnabrück bekommt die gelbe Karte gezeigt. Da guckt man sich das aber insgesamt mal an. Da gibt es zwei Kategorien. Einerseits, wie viele versiegelte Flächen es gibt. In dem trotz des sehr engen Stadtgebietes in Osnabrück bekommen wir dort in Anführungszeichen nur die gelbe Karte bei drei Kategorien, die es gibt, und bekommen keine rote Karte. Und bei der Anzahl der Grünflächen bekommen wir sogar die grüne Karte. Daran zeigt sich in meinen Augen, dass man nicht alles sehr schlecht reden muss, sondern dass wir dort mit vielen Dingen vorankommen. Und dort, wo vielleicht noch Missstände sind, kann man natürlich auch dran arbeiten. Gerade die Versiegelung, Sie sehen es an dem Ratsantrag der CDU-Fraktion, versuchen wir auch weiter voranzubringen. Aber auch am Beispiel Verkehr kann man das Ganze aus meiner Sicht noch mal in besonderem Maße auch ins Auge fassen. Beispiel Radverkehr in Osnabrück. Der Radverkehrsplan 2030 sieht vor, dass wir möglichst 30% Radverkehr in Osnabrück haben. Wir sind jetzt schon über 28%. Wenn wir den Weihring demnächst noch besser für den Radverkehr ausbauen, werden wir dieses Ziel sogar übererfüllen. Aus meiner Sicht ist das auch an der Stelle ein großer Erfolg. Wichtig ist, dass wir die Menschen mitnehmen und dort kein Gegeneinander aufmachen. Es muss für alle ein gemeinsamer gesellschaftlicher Konsens sein. Das Städteranking im Handelsblatt sieht Osnabrück weit vorn beim Kriterium Dynamik. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass die Osnabrücker sehr bereitwillig sich angucken, ob sie auf E-Mobilität umsteigen. Gerade E-Autos sind auch ein Beitrag dazu, dass wir in Osnabrück klimaneutral werden. Und deswegen ist es dort auch wichtig, das Auto nicht zu verteufeln, sondern diese Einstellung der Osnabrückerinnen und Osnabrücker dort auch hochzuhalten. Und dann gibt es einzelne Gruppen, die leider immer wieder versuchen, die Gesellschaft auch zu spalten. Wir sehen es gerade wieder bei Extinction Rebellion, die Piktogramme auf die Martini-Straße sprayen, obwohl unmittelbar danach eine Fahrradstraße ist. Auch das redet das Engagement in Osnabrück in meinen Augen schlecht. Wir haben gerade mehrere Fahrradstraßen in Osnabrück ausgewiesen. Auch das ist in meinen Augen ein besonderer Fortschritt. Wir sollten deswegen lieber auch zeigen, dass Osnabrück beim Thema Klima weit vorankommt. Auch im ÖPNV als weiterer Verkehrsbereich haben wir es endlich geschafft, uns mit dem Landkreis auch so weit zu committen, dass wir demnächst unser Busnetz immer weiter stärker aufeinander abstimmen. Auch beim ÖPNV kommen wir immer weiter voran. Wir haben sicherlich noch viele Aufgaben, kommunale Wärmeplanung oder auch Entsiegelung, die wir bereits angesprochen haben, viele andere Dinge. Aber aus Sicht der CDU-Fraktion sollten wir auch die Erfolge weiter nach vorne stellen, denn wir haben bereits eine Stadt, die auch in vielen Punkten sich gerade der Klimaneutralität sehr verschrieben hat und wo auch jeder Osnabrücker und jede Osnabrückerin auch in ihrer Grundeinstellung mittlerweile auch so aufgestellt ist, dass das Thema Umwelt und Klima ein hohes Bewusstsein hat.
Dann kommt jetzt Frau Hamburger das Reis.
Ja, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir anpacken für ein klimaneutrales Osnabrück und uns nicht scheuen, Millionen für die Klimaneutralität in die Hand zu nehmen, zeigt deutlich, wie ernst wir es meinen, meine Damen und Herren. Das Vorreiterkonzept Klimaschutz Teil B, was wir nachher beschließen, die Umsetzung zur klimaneutralen Kommunalverwaltung, wird hier sicher einstimmig oder mehrheitlich abgestimmt. Denn dieser Beschluss ist alternativlos. Wir müssen handeln und niemand wird geglaubt haben, dass wir unser ambitioniertes Ziel, die Klimaneutralität für die gesamte Stadt bis 2040 erreichen werden, wenn wir nicht Millionen investieren und Personal dafür einsetzen müssen. Es ist 11:05, meine Damen und Herren. Die Klimakrise bedroht die Existenz der gesamten Menschheit, ihre Gesundheit, ihre Sicherheit und ihre Ernährung. Wir machen schon vieles gut, aber wir müssen auch noch vieles besser machen. Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit hängen unmittelbar zusammen. Menschen mit geringen Einkommen trifft die Klimakrise am stärksten. Oftmals haben sie nicht die Mittel, sich an den Folgen der Klimakrise anzupassen. Steigt die Erderhitzung weiter, wird unsere Erde kollabieren. Die Wetterextreme wie Dürre, Starkregen, Hochwasser und Stürme nehmen auch bei uns zu. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen warnen und empfehlen, dass die Erderhitzung auf unter 1,5 Grad begrenzt werden muss. Denn sonst würde die Klimakrise unbeherrschbar werden. Ursache für den Klimawandel sind die Treibhausgase. Das wissen wir alle. Vor allem das Kohlendioxid aus der Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Öl und Gas. Die Maßnahmen, die nötig sind, sind überall auf der Welt ähnlich. Es braucht eine Energiewende, weg von den fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien, ein zügigeres Voranschreiten bei der Mobilitätswende, ein Umdenken in der Landwirtschaft und einen reduzierten Fleischkonsum. Meine Damen und Herren, wir leben in einer sehr herausfordernden Zeit. Die Haushaltslage ist mehr als angespannt, die Lebensunterhaltungskosten für die Bürger und Bürgerinnen steigen. Kriege, Klimakrisen und schlechte Nachrichten bestimmen das Leben vieler Menschen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir positiv nach vorne schauen und die notwendigen Dinge anpacken und auch Geld in die Hand nehmen. Damit darf man aber die Kommunen nicht alleine lassen. Bund und Land sind gefordert, den Städten finanziell unter die Arme zu greifen. Ohne staatliche Unterstützung wird es nicht gehen. Jane Fonda hat einmal gesagt, wir gehen mit dieser Welt um, als hätten wir noch eine zweite im Kofferraum. Mit diesem Satz möchte ich schließen, denn er ist so aussagekräftig und stimmt einen nachdenklich, fordert aber ausdrücklich zum Handeln auf. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Herr Dr. Thiele und dann Herr Alfering.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin jetzt seit knapp 28 Jahren im Rat der Stadt Osnabrück. Ich habe mich damals sehr mit dem Begriff Club of Rome oder was darunter zu verstehen ist, beschäftigt. Professor Hans-Albrecht Dicke, mit dem ich damals im Rat war, und ich, wir haben uns bemüht, immer zum Beispiel Gründächer hier in dieser Stadt umzusetzen. War damals überhaupt kein Thema, kriegten wir gar nicht hin, sollte nicht stattfinden. Dann haben wir natürlich uns überlegt, wie wir dafür sorgen können, und wir sehen das Ergebnis, dass die grünen Finger erhalten bleiben. Inzwischen haben wir uns ja mehr oder weniger committed, das zu machen, das gemeinsam zu machen, aber es gibt immer noch die Begehrlichkeiten, diese anzuknabbern. Aber die grünen Finger sind wichtig. Osnabrück hat nämlich eine schwierige klimatische Lage. Wir liegen zwischen Wiehengebirge und Teutoburger Wald. Der Luftaustausch in dieser Stadt ist durchaus teilweise als sehr schwierig zu betrachten. Dass wir in Osnabrück die Klimakrise bewältigen, ist natürlich ein Märchen. Aber was wir machen können, wir können den Leuten zeigen, wie wir es hier hinbekommen, wie wir es hier gemeinschaftlich hinbekommen, dass wir als Blaupause möglicherweise eben auch in der Republik wirken können. Gerade als Stadt, in der die DBU angesiedelt ist, ist es ja ein gutes Zeichen, dass wir uns jetzt alle mehr oder weniger intensiv committen, dass wir sagen, wir wollen mehr Klimaschutz machen. Aber unser Hauptproblem sind natürlich trotz alledem im Moment die Finanzen. Die Finanzen, die wir vor der Flinte haben, fast 500 Millionen Euro Schulden, eine halbe Milliarde Schulden in dieser Stadt, das ist eigentlich eher ein Thema, worüber wir uns streiten müssten. Das wäre vielleicht eher ein Thema gewesen für die Aktuelle Stunde. Weil ich glaube, wir sind in der Regel inzwischen mehr damit beschäftigt, wirklich einen guten Klimaschutz zu machen. Wir müssen eben dieses 15-Millionen-Projekt, was jetzt jedes Jahr ausgegeben wird, um die städtischen Gebäude mitzusanieren, ja, das ist richtig. Und alles, was meine Vorredner gesagt haben, ist auch richtig. Aber wie wollen wir das später finanzieren, ohne dass unsere Kinder diese Schulden dann hinterher nicht bezahlen können? Das ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen. Und deswegen Photovoltaik, Dämmschutz, die Schulen müssen saniert werden und, und. Das wissen wir alle und wir bemühen uns auch darum, das zu erledigen. Deswegen ist die Blaupause, die wir jetzt hier auf den Tisch gelegt bekommen haben, zur Sanierung der Stadt für klimaneutrale und klimaverbessernde Maßnahmen in den städtischen Gebäuden sehr wichtig, ja. Aber nichtsdestotrotz, ohne Moos nichts los. Und deswegen müssen wir uns dringend um dieses Thema kümmern. Ich bin aber froh, dass wir im Großen und Ganzen gemeinsame Klimamaßnahmen, Klimaschutzmaßnahmen hier in der Regel quer über die Fraktionen hinweg beschließen. In dem Sinne, lassen Sie uns weitermachen, lassen Sie uns auch für die Leute zeigen, dass wir das gemeinsam weiter bedienen wollen und auch Osnabrück schnell nach vorne bringen wollen, weiter nach vorne bringen wollen, was das angeht. Danke.
Schönen Dank. Herr Alfering, bitte.
Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Prägt von vielen klimarelevanten Katastrophenmeldungen. Erst vor wenigen Tagen hat der Tropensturm Helene in den USA mehr als 100 Menschen das Leben gekostet. Und die Überschwemmungen in Polen und Brandenburg haben, glaube ich, in der letzten Woche auch noch einmal deutlich gemacht, dass auch wir in Deutschland immer wieder von Unwetterkatastrophen betroffen sind, die heute laut Experten in schnellerer Taktung und auch in höherer Stärke zuschlagen. Wir haben in den vergangenen Jahren hier in Osnabrück viele Maßnahmen ergriffen, die zumindest indirekt in den Klimaschutz einzahlen. Ganz aktuell natürlich die großen Projekte des Schutzes der grünen Finger, Thomas Thiele hat es gerade gesagt, oder auch das Vorreiterkonzept Klimaschutz. Und wir haben viel unternommen, um klimaresilienter zu werden. Vom Starkregenmanagement bis hin zum Hitzeschutz, der auch heute wieder auf der Tagesordnung steht. Und wir gehen in Osnabrück bereits jetzt ganz konkret mit gutem Beispiel an einigen Stellen voran. Das Klinikum Osnabrück ist beispielsweise überregional für sein Programm Green Hospital bekannt. Die OPG, unsere Osnabrücker Parkstättengesellschaft, baut auch Fahrradparkhäuser und Ladeinfrastruktur. Aber der Weg ist noch weit. Ein Beispiel dafür ist die heutige Beschlussvorlage zur klimaneutralen Kommunalverwaltung. Hier stoßen wieder einmal Realismus und Dringlichkeit aufeinander. Wir können es und tun es auch für erforderlich zu halten, so schnell wie möglich Klimaneutralität hier in der Kommunalverwaltung zu erreichen. Lieber 2030 als 2040. Rein tatsächlich werden wir aber allein bei den baulichen Maßnahmen nicht in der Lage sein, dies bis 2030 zu erreichen. Deswegen ist die heutige Beschlussvorlage der Verwaltung auch ein Stück weit Ehrlichkeit. Für die energetische Sanierung aller städtischen Immobilien mangelt es einfach an Zeit. Wir sitzen hier im Rathaus direkt neben der Stadtwaage. Diese wird seit vergangenem Jahr saniert, voraussichtlich ist Ende 2027. Und hier sind die Planungsleistungen noch gar nicht zeitlich mit eingerechnet. Und das ist nur ein Objekt von vielen. Allein für die größten städtischen Gebäude, die berufsbildenden Schulen, dürfte die Zeit bis 2030 schon heute nicht mehr reichen. Daher gilt heute zweierlei. Auf unserer heutigen Tagesordnung werden wir uns beim Thema klimaneutrales Osnabrück nicht nur auf den Weg machen, sondern auch ins Machen kommen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir nehmen dafür auch sehr viel Geld in die Hand. 24 Millionen Euro pro Jahr stehen in der Vorlage, die wir später beschließen werden. Und uns ist klar, es ist Zeit. Vielen Dank.
Schönen Dank, Herr Alfering. Dann kommt jetzt Frau Meier zu Strohn und dann Herr Seliger.
Sehr geehrter Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. Ja, es ist kein Erkenntnisproblem, dass wir Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel ergreifen müssen. Das wissen wir alle. Und daher hat unsere Oberbürgermeisterin und die gesamte Verwaltung sich intensiv und frühzeitig mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Ich könnte auch sagen, nach dem Motto, nicht lange reden, sondern machen. Das Ergebnis liegt uns heute vor. Das ist unser Vorreiterkonzept Klimaschutz, wo wir heute einen Teil entwickeln. Und ich darf an dieser Stelle auch mal, wer sich einmal mit dem Konzept auseinandergesetzt hat, ein herzliches Dankeschön an die gesamte Verwaltung richten, denn so ein Konzept lässt sich mal nicht eben aus der Tasche zaubern. Dieses Konzept, auch das, was wir heute beschließen, einiges wurde gesagt, ist ein sehr anspruchsvolles Konzept. Und es wird in den kommenden Jahren weit über 100 Millionen Euro kosten. Es bindet erhebliche Verwaltungskräfte, um dieses überhaupt umzusetzen. Und wir brauchen viele, viele Handwerker und viele, viele tolle Firmen, die unsere Ideen dann auch umsetzen. Und ich hoffe sehr, dass das Land Niedersachsen uns und der Bund uns auch noch die notwendigen finanziellen Unterstützung, die wir brauchen, für die Investitionen zukommen lässt. Und wenn ich einmal nur Top 3F nehme, das wurde, glaube ich, gerade von Herrn Alfring gesagt, jährlich alleine 24 Millionen Euro nur für die kommunalen Liegenschaften, wobei wir ja gerne, und das ist, glaube ich, auch so besprochen worden, dass unsere berufsbildenden Schulen da vorrangig betrachtet werden, denn die haben es nötig, dass wir damit beginnen. Das wird wahrscheinlich noch mehr, aber das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, nur für die Immobilien. Und in einem weiteren Antrag, der hier heute vorliegt, werden wir viele kleine andere, aber wirkungsvolle Maßnahmen wie beschließen, wie Entsiegelung, Regenrückhalte, Trinkwasserbrunnen, für die ich immer sehr werbe, immer im Stur, ihr wisst das, muss ich immer drum kämpfen, Baumpflanzung und so weiter. Und viele Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel werden wir von der Stadt Osnabrück, das wird schon gemacht, und zwar bei der Aufstellung von B-Plänen, das wird in der Stadtplanung längst berücksichtigt. Ich nehme nur als herausragendes Beispiel das Lokviertel. Besser kann es denn nicht gehen, wenn es so umgesetzt wird. Aber wir haben andere wichtige Dinge. Der Netzausbau ist dringend erforderlich, wenn wir mehr PV-Anlagen auf die Dächer bringen wollen. Die Netze sind viel zu klein teilweise, wenn wir mehr E-Autos bekommen. Wir stellen den neuen Nahverkehrsplan auf. Das ist auch nicht einfach und kostet Geld, wurde schon erwähnt. Das ist übrigens eine hochkomplexe Arbeit. Ziel soll ja sein, weniger Ein- und Auspendler. Wir haben das Freiraumentwicklungskonzept, wir haben den Radverkehrsplan, zu dem heute was in der Zeitung stand. Entgegen allen Unkenrufen, und ich finde es auch langsam undankbar, wird er kontinuierlich umgesetzt. Wir müssen auch ein Wärmekonzept erstellen und vieles mehr. Ich kann nur sagen, immer sind einige noch der Meinung, es geht besser, es geht schneller, es muss noch besser werden.
Achten Sie auf die Redezeit.
Ein letzter Satz, ich kann nur sagen, hier in Osnabrück sind wir anderen Kommunen weit voraus. Wir befinden uns in vielen Bereichen, nicht nur in der Planung, sondern in der Umsetzung. Und Osnabrück ist auf dem besten Weg zu einer klimaneutralen Stadt. Dankeschön.
Herr Seliger, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Angesichts der multiplen Krisen in unserer Zeit ist es wichtig, neben den aufgeregten Ablenkungsdebatten das fest im Blick zu halten, was unsere wesentliche Grundlage für ein Leben in Sicherheit und Wohlstand ist. Ein gesundes Weltklima mit einer Erhitzung von unter 2 Grad Celsius. Ich blicke heute auf die wirtschaftlichen Vorteile, die konsequenter Klimaschutz für uns hat. Klimaschutz kostet Geld. Kein Klimaschutz kostet noch sehr viel mehr Geld. Ist inzwischen genauso eine Binsenweisheit wie Klimaschutz ist Wirtschaftsschutz. Das haben viele Branchen bereits erkannt und sind selbst für ihre Transformation aktiv. Jeder in erforderliche Klimaschutzmaßnahmen investierte Euro spart 6 Euro, die sonst für Klimakrisenschäden aufgewendet werden müssten. Das hat das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ermittelt. In den nächsten 25 Jahren würden wir auf 19% Einkommensverlust zulaufen, wenn wir nicht handeln. Wenn Ihr Finanzberater Ihnen vorrechnen würde, dass Sie von 100 Euro Ihres Kapitals 60 Euro verlieren würden, wenn Sie nicht 10 Euro investieren würden, was würden Sie tun? Heute ist der Konzept Teil B des Vorreiterkonzeptes Klimaschutz auf der Tagesordnung. Die bereits fertiggestellten Maßnahmen der Verwaltung zur energetischen Sanierung zeigen den Erfolg. Zukunftsinvestitionen sparen Geld, senken Kosten, reduzieren Risiken, machen unabhängig von Autokraten, verrückten Energiemärkten und fossilen Kartellen. Der zugegebenermaßen hohe Investitionsbedarf, der aber auch aus dem Sanierungsstau aufgrund der Unterfinanzierung der Kommunen entspringt, refinanziert sich zum Teil selbst aus den Einsparungen für die Energie zur Wärmeerzeugung. Der Bericht im letzten Stadtentwicklungsausschuss hat es gezeigt, es geht hier um Millionen Euro von Energiekosten von Kosteneinsparungen im Energieeinkauf. Das Beste mit dem Konzept Teil B ist, dass wir damit jetzt ins Handeln kommen. Die Umsetzung hat nun begonnen. Photovoltaikanlagen auf die Dächer, LED-Technik für die Straßenbeleuchtung, Ökostrombezug, Umbau der Heizung von Gas auf Wärmepumpen. Alles Maßnahmen mit erprobter Technik von heute, die viele in der Bürgerschaft bereits schon zu Hause gemacht haben oder jetzt planen. Dazu braucht es keine mystische Zukunftstechnologie. Alles, was wir brauchen, haben wir bereits heute verfügbar. Wir brauchen es nur konsequent genug angehen. Es ist richtig, dass die Verwaltung mit dem Konzept Teil B in der Realisierung vorangeht und nach viel guter Analyse und Vorüberlegung nun zeigt, was möglich ist. Die Vorbildwirkung für Industrie, Gewerbe, Handel und Haushalte ist dabei nicht zu unterschätzen. Denn das sind die nächsten Akteure, die darauf aufbauen und als nächstes gemeinsam für die Klimaneutralität mit anpacken werden. An Thomas Thiele habe ich ein paar Worte. Was hilft unseren Kindern die Schuldenfreiheit, wenn ihre Welt untergeht? Wenn Sie nun hier im Rat für die Entscheidung als Unternehmerin vor der Finanzplanung für Klimaschutz stehen, denken Sie immer dran. Sie investieren in Ihre eigene Zukunft. Denn statt zu fragen, ob wir uns das leisten können, muss die richtige Frage lauten: Wollen wir jetzt durch kluge Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen unseren Wohlstand, unsere Sicherheit und unsere lebenswerte Stadt in der Zukunft sichern?
Dankeschön. Dann jetzt Herr Panzer, bitte. Und dann habe ich noch Herrn Gerst.
Herr Ratsvorsitzende, Frau Oberbürgermeisterin, werte Kolleginnen und Kollegen. Die klimaneutrale Stadt Osnabrück verlangt eine große Kraftanstrengung von der gesamten Stadtgesellschaft und aller Akteure dieser Stadt. Man darf dabei keine Angst vor Veränderungen haben. Und man muss mit Best Practices und den besten Beispielen vorangehen, um den Leuten Mut zu machen, selber mit anzupacken. Best Practices Beispiele sind die, die wir jetzt mit der Stadtverwaltung vorantreiben, um selber als Stadt und Stadtverwaltung klimaneutral zu werden. Auf dem Weg zur Klimaneutralität wird die Verwaltung die Maßnahmen priorisieren, die kurzfristig eine hohe Wirksamkeit erreichen. Die hierfür frühzeitig erreichten Erfolge müssen regelmäßig in geeigneter Form öffentlich kommuniziert werden, um wiederum Nachahmer zu aktivieren und zu zeigen, mit welchem hohen Tempo wir vorangehen. Die Stadt kommt ins aktive Handeln und das mit konkreten Maßnahmen, die greifbar sind und begreifbar sind. Und das mit hohem Tempo und das ist gut so. Bund und Land müssen den Städten und Gemeinden viel stärker unter die Arme greifen, was die finanziellen Belastungen angeht, die hieraus erwachsen. Was unsere eigenen kommunalen Finanzen angeht und das nötige Personal, was wir einsetzen müssen, müssen wir regelmäßig nachsteuern und müssen uns das dann bei den Haushaltsberatungen immer wieder ganz genau angucken, welche Beträge sind notwendig, welches Personal muss eingesetzt werden, damit wir diese Ziele, die notwendig sind, erreichen, um die Umsetzung des Einwohnerantrags klimaneutrales Osnabrück umzusetzen. Dankeschön.
Schönen Dank, Herr Panzer. Jetzt Herr Dr. Gers, bitte.
Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir machen schon viel hier in der Stadt. Nicht nur bei uns, sondern auch anderswo wird viel geleistet. Doch, wenn wir sagen, wir haben schon das und das erreicht, hat das so ein bisschen den Touch, dass wir aussagen würden, naja, die anderen sollen erstmal so viel schaffen wie wir. In anderen Teilen der Welt, gerade zu China und so weiter, ne, die halten sich zurück und lassen uns die Arbeit machen und die profitieren dann am Ende auch davon. Gegeneinander ausspielen ist in einem solchen Thema todgefährlich. Das darf auf keinen Fall passieren. Warum? Ich vergleiche das hier mit dem, was Menschen hier in Norddeutschland schon seit 1000 Jahren tun. Damals hat man angefangen, an der Nordsee, auch nur ein einziger auf seinem Grundstück nicht beste Qualität abgeliefert hat, hieß das, alle anderen sind mit abgesoffen bei der nächsten Sturmflut. Das ist ein Konzept, was wir im Moment auch gerade haben. Und das müssen wir verfolgen, also müssen wir dranbleiben. Natürlich kostet sowas richtig viel Geld. Und hier ist jeder Euro, der investiert wird, richtig investiert. Und da können wir eher ein zu viel investieren als ein zu wenig. Hier zu sagen, naja, vielleicht brauchen wir doch nicht oder wir könnten es ein bisschen billiger kriegen, ist hochgefährlich. Denn sollte uns das Ziel nicht gelingen, Klimawende oder die harten Folgen von uns abzuwenden, dann brauchen wir uns Verschuldung überhaupt gar keine Gedanken mehr zu machen. Dann haben wir eine Gesellschaft mitgeschaffen, wo überhaupt kein Mensch mehr irgendwelche Schulden bezahlt. Herzlichen Dank.
Schönen Dank, Herr Dr. Gers. Dann schließe ich hiermit die Aktuelle Stunde und komme zu den Beratungspunkten der Fraktionen. Da haben wir einen Antrag, der schon angedeutet wurde hier von Herrn Keite, der CDU, Maßnahmen gegen die Erhitzung der Stadt verstärken. Herr Dr. Brickwerde, bitte.
Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Anlass für diesen Antrag ist die aktuelle Studie der Deutschen Umwelthilfe, in der 190 deutsche Städte einem Hitzecheck unterzogen wurden. Osnabrück schneidet dabei im Mittelfeld ab, wenn man alle Daten nimmt. Herr Keiter hat schon darauf hingewiesen, dass wir bei unseren Grünanlagen sehr gut dastehen, aber beim Grad der Versiegelung eben nicht so gut. Und deswegen haben wir das als Anlass genommen, noch einmal das Thema aufzugreifen. Wie können wir der Erhitzung der Stadt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vorbeugen durch zusätzliche Maßnahmen? Also der Intention des Antrages ist, zusätzlichen Rückenwind für die Stadtverwaltung in diesem Sinne zu schaffen. Und bei dem Thema Kühlung, also Grün, mehr Wasser, bei dem Thema Kühlung auch weitere zwei Ziele zu erreichen, nämlich einmal die Artenvielfalt, die Biodiversität zu stärken. Dieses Thema ist genauso wichtig wie Klimaschutz und eben auch Flächen zu schaffen, die zusätzlich CO2 binden, also neue CO2 senken in der Stadt. Und wir sind der Auffassung, dass wir uns mit diesem Thema natürlich nicht erst seit heute beschäftigen. Da hat die Grünen-SPD-Gruppe völlig recht. Wir haben uns schon mehrfach damit beschäftigt. Nur, Sie sagen ja selber, man muss ins Handeln kommen. Und unser Antrag hat die Intention, zusätzliche Aktivitäten zu motivieren und Initiativen weiter zu stärken und auf den Weg zu bringen. Und wir haben ja einige Beispiele gebracht, die schon sehr gut sind. Also ich fand es ganz toll, vom Eigenbetrieb Immobilien und vom OSB nach einer gewissen Diskussion zu sagen, okay, statt den Vorplatz des Zoos, der übrigens der Stadt gehört, nicht dem Zoo, aufwendig zu sanieren, entsiegeln wir die Hälfte dieses Platzes und machen dort eine Blühwiese im Interesse der Biodiversität, aber auch des Klimaschutzes. Und solche tollen Beispiele möchten wir noch viele sehen in Osnabrück. Wir haben ja selber als Rat beschlossen, die Grünanlage vor der Volkshochschule zu optimieren. Und ich kann Ihnen sagen, weil ich dort jeden Tag mehrfach vorbeikomme, Es ist wunderbar zu sehen, wie diese Anlage jetzt viel stärker angenommen wird. Und zwar nicht nur wegen der hohen Bäume, die standen da vorher auch schon, sondern auch wegen der Springbrunnen, die kühlen in einem heißen Sommer vor allen Dingen. Und was man auch sagen muss, die Anlage ist so, dass sie eben auch den allerneuesten Biodiversitätskriterien entsprechen. Das gilt übrigens auch für andere Grünanlagen, die OSB bewirtschaftet, wo man wirklich vorbildlich tätig ist. Wir haben schon in einem Ausschuss über den Bahnhofsvorplatz diskutiert, ob man nicht hier auch Teile entsiegeln kann. Und wir waren sehr beglückt darüber, dass die Hegerleihschaft bereit ist, das Hegerholz zu erweitern. Aber dann kriegt die Hegerleihschaft eben von der Stadt nur den Bescheid, tut uns leid, der Bebauungsplan sieht das nicht vor. Und damit ist es. Aber damit sind wir dran, als Rat, über diesen Bebauungsplan nachzudenken, ob wir das Hegerholz dann entsprechend erweitern können. Das gilt für städtische Flächen, denn nur wenn die Stadt weiter gute Beispiele liefert, können wir auch die Privaten mitziehen. Ich denke zum Beispiel an Schulhöfe. Ist das in Stein gemeißelt, dass alle Schulhöfe so viel Anteil versiegelte Flächen haben müssen wie heute? Oder könnten wir Teile davon auch begrünen? Das gilt auch für städtische Flächen. Denken Sie an die große Fläche am Friedensweg, wo wir die beiden Förderschulen bauen. Aber wir haben immer noch die offene Frage, was wird denn aus dem Rest? Wir hatten ja damals die Schinkelseen vorgeschlagen. Es kann ja über viele Alternativen dort auch diskutiert werden. Also, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir sind dafür, beim Thema Entsiegelung jetzt wirklich noch mehr ernst zu machen. Denn wir sehen das bei der Aktion 1000 neue Bäume für Osnabrück. Wir stoßen an Grenzen, wenn es darum geht, irgendwo mal 40, 50 Bäume zu pflanzen. Diese Flächen gibt es fast nicht mehr. Wir müssen also überlegen, wo können wir entsiegeln, um dann dort neue Anpflanzungen durchzuführen. Und wir müssen auch überlegen, wie können wir unsere Grünanlagen erweitern, können wir neue Grünanlagen schaffen und wie können wir auch Grün mit Wasser verbinden. Ich hatte eben dieses Beispiel vor der Volkshochschule vom Stüverhaus gebracht. Das ist optimal, das ist super und davon brauchen wir mehr in der Stadt. Zu dem Änderungsantrag der Mehrheitsgruppe, wir haben überhaupt kein Problem, dem zuzustimmen, weil es geht in die gleiche Richtung. Wir wollen beide, dass, oder alle, dass mehr passiert. Ich möchte auch noch auf eines hinweisen. Wenn wir an zukünftige Baugebiete denken, sollten wir auch überlegen, wie können wir Versiegelungen bei künftigen Baugebieten auch reduzieren. Ich will als Beispiel nur eines nennen. Auf Vorschlag der Bauverwaltung hat das Klinikum ja gesagt, okay, für das neue Baugebiet Finkenhügel bauen wir bei unserem Parkhaus noch eine Etage drauf. Dann haben die viele zukünftige Einwohner dort, schon eine Möglichkeit zu parken, ohne dass ein Quadratmeter zusätzlich versiegelt wird. Ich denke, das war eine schlaue Idee und ich denke, das war ein Synergieeffekt, der dort erreicht worden ist. Und davon brauchen wir mehr Beispiele. Und deswegen sollten wir gemeinsam dieses Thema nach vorne bringen und gemeinsam heute auch abstimmen.
Besten Dank. Dann kommt jetzt Frau Bax-Lehmann bitte für den Änderungsantrag der
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Dr. Brickwede, Sie spreche ich direkt an, weil Sie ja auch hier heute den Antrag der CDU so gut vorgetragen haben. Und damit möchte ich gleich auch am Anfang darauf hinweisen, dass hier kein Missverständnis aufkommt. Wir als Mehrheitsgruppe, also Grüne, Volt, SPD, begrüßen ausdrücklich diese Initiative, die Sie hier heute vorgetragen haben, das Ergebnis des Hitzechecks der deutschen Umwelthilfe aufzugreifen. Das Ergebnis zeigt uns, also das Ergebnis dieses Hitzechecks,
dass wir in puncto Hitzevorsorge in unserer Stadt deutlich noch Handlungsbedarf haben. Auch wenn Herr Kreiter es vorhin positiver dargestellt hat. Selbstverständlich ist es so, dass wir in puncto Grünvolumen pro Quadratmeter wohl noch ganz gut klar abschneiden mit einer grünen Ampel, die ja ganz beruhigend dasteht. Mit einer gelben Ampel aber werden wir damit dafür belohnt, dass unser Versiegelungsgrad deutlich über den Mittelwert der deutschen Städte eben liegt. Und mit 49%, glaube ich. Und da müssen wir einfach besser werden. Das ist doch eigentlich für uns eine klare Ansage. Und insofern ist die Ausgangslage, die wir ja beide beschreiben, mit den gleichen Worten im Grunde genommen, so, dass das, da decken sich auch unsere Anträge. Und warum also nochmal ein Änderungsantrag? Das haben wir uns vielleicht auch gefragt, als wir Ihren Antrag gelesen haben. Nur an der Stelle kann ich nicht so ganz den Vorwurf wegnehmen von Ihnen, dass Sie uns vielleicht im Vorfeld Ihrer Antragstellung vielleicht mal mit ins Boot geholt hätten. Wir hätten in einem kollegialen Zusammenarbeiten sicherlich einen Weg beschreiten können, den wir jetzt hier gemeinsam abstimmen, und dann wären wir vielleicht auch ganz fein dabei gewesen und hätten uns auch vielleicht ein bisschen Arbeit erspart. Wo liegt jetzt nun der Unterschied, wenn die Ziele doch so ähnlich sind oder so gleich sind? Wir sind anders als Sie jetzt aber doch der Meinung und der festen Überzeugung, dass die Zeit der Prüfaufträge, und das ist nun mal Ihr Antrag, im Zusammenhang mit dieser Hitzepräventation vorbei ist. Wir müssen schnell ins Handeln kommen. Das haben wir hier jetzt gerade im Zusammenhang mit der Aktuellen Stunde ja auch noch mal sehr deutlich gehört. Und dafür gibt es ja Grundlagen, die in jahrelanger Arbeit erarbeitet worden sind, wie zum Beispiel die Klimaanpassungsstrategie. Daraus hervorgegangen ist das Freiraumentwicklungskonzept, das Stadtbaumkonzept, was Sie ja auch aufführen, das unbedingt ja weitergeführt werden muss. Und das sind eben Grundlagen dafür, dass die Verwaltung sehr fokussiert, und Sie haben im Grunde genommen wirklich jetzt alles schriftlich und schwarz auf weiß oder auch farbig und digital vorliegen, auf das Thema Hitzeprävention ins Handeln kommen kann. An dieser Stelle nochmal: bei aufmerksamer Verfolgung der Beratung im Stur in den letzten Jahren hätte das Ihnen eigentlich auch bekannt sein können, was wir da für Schätze haben, die wir jetzt einfach wirklich heben müssen. Und die Verwaltung ist ja auch schon dabei, das sagen Sie ja auch selber, dass hier schon sehr gute Beispiele dargestellt sind. Aber wir meinen, dass wir jetzt eben noch etwas fokussierter an dieses Thema Hitzeprävention in unserer Stadt gehen müssen. Und so geben diese Grundlagen eben genau her, an welchen Stellen, in welchen Gebieten, in den belasteten Siedlungsgebieten, die eben eng bebaut sind, wo viele Menschen wohnen, aber auch in den Gewerbegebieten, die eben große Flächen versiegeln, dass wir hier eben großen Handlungsbedarf haben. Und wo diese Gebiete liegen und welche Maßnahmen erforderlich sind, teilweise sind sie sogar verortet, das sagen uns diese Konzepte ganz genau. Deswegen diesen Prüfschritt, den können wir uns jetzt wirklich sparen. Und wir haben ja auch zwei Stellen da geschaffen, sowohl im Fachbereich Umwelt- und Klimaschutz als auch im OSB. Und ich denke, diese beiden Mitarbeitenden können sehr gut uns eine Prioritätenliste vorlegen mit den Maßnahmen, die jetzt auch kurzfristig umsetzbar sind. Da geht es natürlich um das Thema Entsiegelung. Ich muss die ganzen Themen jetzt nicht nochmal wiederholen. Begrünung, Wasserspiele zur Kühlung, nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung. Das sind die Stichworte, die Sie ja auch nennen. Und natürlich wollen wir eben, wie gesagt, diese bewährten Konzepte wie Stadtbaumkonzept, Stadtbaumpate, das muss unbedingt natürlich fortgeführt werden. Sie haben in Ihrer Vorlage oder Ihrem Antrag sehr gute Beispiele genannt. Ich kann noch mal hinzufügen, ein Beispiel, was ja in nächster Zeit umgesetzt wird, das ist die Umgestaltung und Entsiegelung des Pastor-Kavel-Platz, gerade eben im Schinkel, einem so belasteten Gebiet, wo also viele Menschen leben und wo wir dringend diese grünen Oasen benötigen. Das sind aber alles sehr große Projekte. Die wissen Sie selber, was die für einen Vorlauf brauchen und was die für Kapazitäten, personelle Kapazitäten binden, aber auch eben viel Geld benötigen. Und deswegen wollen wir die Verwaltung auch auffordern, mit kleineren Maßnahmen wirklich in die Innenstadt und in die belasteten Gebiete zu gehen, mit kleinen Grünflächen wie Pocket Parks oder Tiny Forests. Und es gibt aber auch noch ganz viel kleinere Maßnahmen, die eigentlich im täglichen Verwaltungshandeln sehr gut umgesetzt werden können. Ich denke zum Beispiel an die Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, wo zum Beispiel der OSB tätig ist und die Radwege wieder neu macht und die Gehwege neu pflastert, weil ein Baum in der Nachbarschaft seine Wurzeln entwickelt hat und die sind dicker geworden. Nur am Ende haben wir wieder genau die gleichen Parkstände rechts und links von diesem Baum. Warum kann man die nicht gleich mit entsiegeln? Ist es vielleicht ein kleines bisschen Umdenken in der Verwaltung? Ist es vielleicht auch eine Veränderung im Verwaltungshandeln? Vielleicht auch ein bisschen eine Veränderung in Ihrem Denken über das Thema ruhenden Parkverkehr in der Stadt Osnabrück? Also, mit diesem Beispiel komme ich dann auch ans Ende meiner Ausführungen. Nochmal mit dem Appell, sehen Sie unseren Änderungsantrag vielleicht als Weiterentwicklung, eine zielführende Weiterentwicklung Ihres Antrages. Und ich lade Sie herzlich ein, unseren Änderungsantrag dann auch zuzustimmen. Vielen Dank.
Schönen Dank, Frau Bargs-Lehmann. Dann kommt jetzt als nächstes Herr Haskamp und dann Herr Panzer.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir haben uns gewundert, dass die CDU einen solchen Antrag stellt. Gerade, ja, das hätte ich jetzt eigentlich auch gerade von der Ratsmehrheit schon ein bisschen erwartet, dass das mal ein bisschen deutlicher rauskommt. Denn gerade in der Vergangenheit hat es doch viele möglich, ja, wer selber im Boot sitzt, ist klar, spricht da nicht gerne drüber. Gerade in der Vergangenheit hat es doch viele Möglichkeiten gegeben, selbst bei Abstimmung im Stur und in dem Rat für Maßnahmen zu stimmen, die der Erhitzung der Stadt entgegenwirken. Da ist einiges auf der Strecke geblieben. Ich will da mal ein paar Beispiele zu nennen. Die Ratsmehrheit, die CDU, haben die grüne Fingercharta, die grünen Finger nicht unantastbar festgeschrieben. Ich weiß, das hören Sie nicht gerne. Thomas Hiel hat es vorhin auch noch mal herausgestellt in der Aktuellen Stunde. Um nämlich große zusammenhängende Flächen, die der Kaltluftentstehung am besten dienen, zu schützen. Und darum geht es doch hier auch in dem Antrag, dass wir Flächen entsiegeln und große Flächen entstehen lassen, die Kaltluft dann halt uns Kaltluftströme bieten. Windhorststraße, Knollstraße am Hirtenhaus, südlich Hegeholz, es geht noch weiter, sind Beispiele, wo Wohnbebauung die Kaltluftentstehung in sensiblen Randbereichen einschränken. In Pier am Stollenbach werden wir abwägen müssen in der Zukunft, um entweder uns für eine weitere Ortsentwicklung zu entscheiden oder ebenfalls sensible Flächen wie ein Wäldchen zu zerstören. Das sind alles Themen, die muss man auch mal ansprechen. Da kann man nicht hier so ein bisschen Greenwashing machen und sich darin rühmen, was alles toll schon läuft und was wir vielleicht am Ende nur priorisieren müssen. Das ist nichts Neues, meine Damen und Herren. Wir müssen uns ehrlich machen. Jede Bebauung in den Stadtteilen zerstört unbebaute Flächen und reduziert die Kaltluftentstehung. Unser Flächenverbrauch ist viel zu hoch. Warum haben wir nicht zum Beispiel, ich war jetzt gerade in London gewesen, einen Central Park oder den Hyde Park im Herzen von Osnabrück auf dem Gelände zum Beispiel vom Ringlokschuppen gefordert? Dann wäre Ihr Antrag, liebe CDU, mit einem Schlag erledigt. Dann hätten wir einen zentralen Park in Osnabrück und eine große Kaltluftentstehungsfläche. Niedersachsen hat sich zum Niedersachsen hat sich zum Ziel gesetzt, den Flächenverbrauch, jetzt wird's wieder ernster, den Flächenverbrauch bis 2030 von 6,5 Hektar pro Tag auf 4,0 Hektar pro Tag zu reduzieren. Unsere Landtagsabgeordneten wissen das. Dazu muss auch Osnabrück seinen Beitrag leisten. Wir müssen den Spagat schaffen, Flächenrecycling Vorrang zu geben und gleichzeitig die Anwohner mitzunehmen vor ihrer Haustür, wenn vor ihrer Haustür in die Höhe gebaut werden soll. Darauf wird es ankommen. Wir, die FDP-UWG-Gruppe, wollen Parkplätze entsiegeln, um mehr Grünflächen zu schaffen. Aber was macht die Ratsmehrheit? Der 2019 gefasste Ratsbeschluss zum Bau einer Quartiersgarage im Bereich der BBS-Brinkstraße wird auf die lange Bank geschoben. Gleiches gilt für die am Moskaubad. Quartiersgaragen stapeln Autos beim Parken, das ist auch schon gesagt worden, tragen aktiv zur Flächenentsiegelung bei. Wann, meine Damen und Herren, wollen Sie das endlich umsetzen? Und jetzt eben ganz kurz noch in einem Satz zur Begründung. Der Prüfauftrag der CDU hilft nicht weiter. Wir werden Ihnen daher zumindest nicht zustimmen können. Das Gleiche
gilt, weil es nichts Neues
der SPD.
So, jetzt ist Herr Panzer dran.
Ja, vielleicht kann ich Herrn Haskamps Rede ja weiter fortführen. Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeister, werte Kollegen und Kollegen, ehrlich gesagt war ich nicht so nett gelaunt wie die Kollegin Bargs-Lehmann, wie ich den CDU-Antrag dann gesehen habe. Ich habe gehadert, ob wir ihn tatsächlich aufgreifen und verbessern sollen oder ob wir einfach aufzeigen, dass Sie was prüfen wollen, was eigentlich schon längst in dieser Stadt läuft. Und sich dann ein paar Feigenblätter rauszusuchen, hinter denen Sie sich dann verstecken, weil Sie uns ja doch in entscheidenden Momenten wieder von der Fahne gehen, Wenn wir sagen, Versiegelungen bei Bauvorhaben verringern, ja, da muss man in die Höhe bauen, auch in Pier. Da muss man am Pastor-Karwel-Platz auf 6 Parkplätze halt mal verzichten und sie nicht in der letzten Stua-Sitzung sich wieder herwünschen. Und da muss man halt mal ernst machen. Und das geht zum Beispiel auch, indem man Wirtschaftsakteure dazu bringt, auf ihren eigenen privaten Grundstücken Bäume zu pflanzen, zum Beispiel an der Pagenstecher Straße. Die FDP greift sich immer, das haben wir bei der Verkehrspolitik auch immer, so punktuelle Sachen raus. Ich würde sie punktuelle Hitzeschützer oder punktuelle Klimaschützer nennen, unsere FDP, weil sie immer nur das macht, was dann das Schaufenster bringt und dann sich auch wieder zurückzieht und eben nur punktuell Fahrradstraßen einfordert und jetzt punktuell das Lokviertel begrünen will. So kommen wir nicht weiter. Und deswegen haben wir uns dann doch durchgerungen, einen Änderungsantrag zu machen. Und ich finde es gut, dass Sie dem zustimmen. Und vielleicht gehen Sie dann doch mal ein paar Meter auf uns zu und lassen Sie uns beim Klimaschutz und bei der Hitzebekämpfung zusammenarbeiten. Glück auf für die Zukunft.
Vielen Dank für die Redebeiträge. Jetzt Herr Dr. Gerst, dann schließe ich die Rednerliste.
Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wollte eigentlich nur eine ganz kurze Bemerkung machen. Wir hatten mal eine Baumschutzsatzung, ne? Die könnten wir auch wieder zurückholen. Und wenn man 50 Bäume in der Stadt pflanzen will, finde ich das richtig gut. Ich würde damit anfangen, dass wir erstmal 20 Bäume an der Pagenstecher Straße stehen lassen. Danke.
Ich komme jetzt zur Abstimmung und darf zunächst den Änderungsantrag zur Abstimmung stellen. Und wer dem zustimmt, dem bitte ich ums Handzeichen. Das ist Grüne, SPD, Volt, die Linke, die CDU, FDP, UWG. Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Herr Gader enthält sich, dann ist dieser Änderungsantrag angenommen.
8.3, Bereitstellung von weiteren Finanzmitteln für die Sanierung der Bremer Brücke, der Heimspielstätte des VfL Osnabrück, aktualisierte Vorlage. Das war ohne Empfehlung im Ausschuss und hier liegt ein Änderungsantrag der Mehrheitsgruppe vor.
Bevor wir in die Debatte einsteigen, möchte die Oberbürgermeisterin was sagen.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, verehrte Ratskolleginnen und Ratskollegen, Ihnen wird es sicherlich genauso gehen wie mir, dass es in den vergangenen Wochen seit der ersten Befassung im Finanzausschuss mit dieser Thematik kein anderes Thema gab, worauf wir häufiger angesprochen worden sind. Und deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, diese Verwaltungsvorlage, wenn sie auch schon diverse Male eingebracht wurde, auch heute hier noch mal kurz mündlich einzubringen. Es hat uns sicherlich alle nicht überrascht, dass neben grundsätzlicher Zustimmung auch durchaus Kritik, auch harsche Kritik, manchmal sogar unsachliche Kritik, dass wir die gemeinsam in den letzten Wochen zu hören bekommen haben. Es wurden sehr viele kritische Fragen gestellt. Die allermeisten waren berechtigt und nachvollziehbar. Und oft zeigte sich aber auch, dass viele Missverständnisse und auch Gerüchte zu dem Thema kursieren. Und leider, wie so oft in unserer heutigen Zeit, auch viel Misstrauen zum Ausdruck gebracht wird gegenüber der Politik, aber auch gegen uns als Verwaltung. Das erste Missverständnis, was ich hier aufgreifen möchte, ist, dass wir hier Millionen in den Profifußball pumpen und unsere Schulen, für die die Stadt in erster Linie verantwortlich sind, als Beispiel verfallen lassen und insbesondere und an erster Stelle, und das gilt so ein bisschen als Sinnbild, nicht einmal hinkriegen, dass wir vernünftige Schultoiletten den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen. Darauf gibt es aus meiner Sicht nur eine ganz klare Antwort. Ja, wir haben einen Sanierungsstau in unseren Schulen. Das wissen wir auch schon länger. Das muss uns auch entschieden umtreiben und es treibt uns auch um. Aber liebe Ratskollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sage es hier noch mal ganz deutlich. Wenn wir heute hier beschließen, dass die Planung für die Sanierung der Bremer Brücke jetzt auf den Weg gebracht werden und wir beabsichtigen, in den kommenden Jahren die Sanierung auch umzusetzen, wird deswegen kein einziges Schulgebäude, kein einziges Kita-Gebäude weniger gebaut werden und auch kein einziges Schulgebäude oder Kita-Gebäude oder auch eine Turnhalle dazugehörig später gebaut werden. All das muss man hier sehr deutlich sagen. Denn das zum Beispiel, und in dem Sinnbild zu bleiben, die Schultoiletten in einer langen Warteschleife hängen, liegt ja nicht etwa am Geld. Ja, wir haben eine schwierige Haushaltslage, aber dieser Punkt liegt dann tatsächlich nicht am Geld, denn die Investitionsmittel stehen seit Jahren im städtischen Haushalt zur Verfügung und wir schieben sie im großen Umfang seit Jahren vor uns her, weil uns nämlich schlicht das Personal fehlt, das die verwaltungsseitige Umsetzung der notwendigen Sanierung bearbeiten kann. Und da die Stadionsanierung und auch die Planung dafür eben nicht durch den Eigenbetrieb Immobilien und die städtische Verwaltung vorangetrieben und umgesetzt wird, sondern durch die Stadiongesellschaft, wird dadurch auch kein städtisches Personal in den kommenden Jahren gebunden, die Sanierung der Bremer Brücke voranzutreiben oder gar davon abgehalten, die Sanierung unserer Schulen, der Kitas und so weiter bis hin zur Schultoilette voranzubringen. Zweites Missverständnis. Die Stadt Osnabrück schenkt dem VfL Osnabrück, und zwar ausgerechnet der Profiabteilung, knapp 70 Millionen Euro. Die Antwort darauf lautet ebenfalls, dass das so nicht stimmt. Das Stadion gehört schon jetzt nicht dem VfL Osnabrück, sondern der Stadiongesellschaft. Und schon jetzt sind wir an dieser Stadiongesellschaft heute mit 5% beteiligt. Und selbstverständlich wird sich dieser Anteil künftig deutlich erhöhen, bis hin zu Umkehren. Wie hoch genau, das werden wir noch mit den Verantwortlichen in der Stadiongesellschaft klären müssen. Aber alles andere wäre schon rechtlich nicht haltbar und nicht zulässig. Und wir investieren damit also nicht in ein fremdes Gebäude, sondern in städtische Infrastruktur, wie wir es an anderer Stelle in dieser Stadt auch tun. Das gilt auch für die durch den VfL an die Stadiongesellschaft zu entrichtende Pacht, durch die ein nennenswerter Teil der Baukosten im Laufe der Jahre refinanziert werden wird. Und wir sprechen hier ganz ausdrücklich, das ist schon vor dem Hintergrund des Beihilferechts notwendig, nicht über eine symbolische Pacht, sondern über eine marktübliche Pacht, also nicht von einem symbolischen Euro oder einem ähnlichen Freundschaftspreis, sondern von einer marktüblichen Pacht, die den wesentlichen Anteil der verbleibenden Finanzierung auch tragen wird, können müssen. Von einem Geschenk kann also hier gar keine Rede sein. Wovon aber sehr wohl die Rede sein kann, ist eben eine Investition in unseren Standort, in den Standort Stadt Osnabrück. Denn auch wenn sich längst nicht jeder für Fußball interessiert in dieser Stadt, Profifußball ist eben ein relevanter wirtschaftlicher Faktor. Und selbst wenn man die Analyse, die der VfL zu den regionalökonomischen Effekten in der vergangenen Zeit ja vorgestellt hat und das aktuell noch tut, wenn dort Bezug genommen wird auf die vergangene Zweitligasaison mit 60 Millionen Euro, die dort angegeben werden, wer das für etwas zu optimistisch hält, dass es solche Effekte in einer nennenswerten Größenordnung gibt, ist im Übrigen unumstritten. Das kann man an jedem anderen Profifußballstandort in Deutschland ebenfalls feststellen, nachlesen und auch besichtigen. Wenn es anders wäre, hätten sich vor Jahren sicherlich nicht die Initiative der Brückenpfeiler zusammengefunden, in der sich führende Köpfe unseres Osnabrücker Wirtschaftslebens mit ihren jeweiligen Unternehmen klar zur Bremer Brücke und zum VfL Osnabrück bekennen und auch ihre Bereitschaft signalisiert haben, den Erhalt dieses Standorts zu unterstützen. Und gerade aufgrund der Äußerungen der letzten Tage bin ich hier sehr optimistisch, Sie beim Wort nehmen zu können, dass diese Unterstützung nicht nur ideell ausfallen wird. Hierfür an der Stelle schon mal jetzt ein herzliches Dankeschön. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Zeichen für die gesamte Region ist, dass es hier eine Verbundenheit auch aus der Wirtschaft mit dieser Form der Infrastruktur gibt. Abschließend noch einige Worte zu denen, die der Überzeugung sind, man könnte die Bremer Brücke doch im Wesentlichen so lassen, wie sie ist, oder besser auf der grünen Wiese ein komplett neues Stadion bauen. Liebe Ratskollegen, ich weiß, dass wir hier durchaus auch zu Verwirrung beigetragen haben, indem wir drei Varianten vorgestellt haben. Aber wir haben das zu Beginn dieses Jahres oder im Frühjahr, als das Schalke-Spiel ansteht, das wird vielen noch in Erinnerung bleiben, gerade erlebt. Die Bremer Brücke ist marode. Und wer glaubt, dass wir diese Schäden, dass wir diesen maroden Zustand mit etwas lila-weißer Farbe noch überdecken können, der irrt gewaltig. Denn an der Stelle muss gesagt werden, dass der VfL aktuell für das Stadion nur eine vorübergehende Spielerlaubnis haben, weil es eben nicht damit getan war, das Dach der Osttribüne abzunehmen, sondern diese Problematik des Daches, aber auch der Tribünen als solches, besteht im gesamten Stadion. Es ist also nicht 5 vor 12, es ist 5 nach 12. Und durch die Entfernung des Daches, wie gesagt, ist nicht erstmal alles wieder gut. An der Bremer Brücke stellt sich eben nicht die Frage nach einer vorübergehenden, teilweisen Sanierung, sondern hier stellt sich die Frage, wollen wir Profifußball oder nicht, sondern hier stellt sich schlichtweg die Frage, wollen wir überhaupt Fußball in einem Stadion oder gibt es demnächst kein Stadion mehr, in dem Fußball gespielt werden kann, weil das Stadion sicherheitstechnisch nicht mehr in dem Zustand ist, dass wir hier jemand auf den Rasen oder gar auf die Zuschauerränge lassen können, unabhängig von Ligazugehörigkeit. Egal ob zweite, dritte oder auch Kreisliga, hier wird dann künftig kein Fußballspiel mehr stattfinden können. Die Flickschusterei der Vergangenheit hat uns erst in diese Situation gebracht, in der wir heute sind. Und das muss man auch noch mal deutlich sagen, diese Anfänge, dass man schon früher hätte was tun müssen, um dann vielleicht noch sinnvoll über Sanierung und nicht über Neuerrichtung von Tribünen reden zu können, sind schon längst mehr als 10 Jahre her. Dass das so nicht weitergehen kann, ist für mich nach dem deutlich skizzierten Zustand heute eindeutig. Und zur grünen Wiese. Ein solches Grundstück gibt es trotz aller Diskussionen derzeit nicht. Und selbst wenn ein solches Grundstück möglicherweise auch in den Umlandgemeinden oder weiter im Landkreis noch gefunden werden würde, wäre hier ein kompletter Neubau mit Sicherheit nicht billiger als das, was wir jetzt haben. Denken Sie nur an die Kosten für den Grundstückserwerb oder die Erschließung. Da können wir Ratsmitglieder immer mehr mit anfangen, was wir unter Erschließung so verstehen. Da geht es nicht nur um das, was in der Erde liegt, sondern auch um Straßen. Da geht es um Parkplätze, um Parkhäuser, die dann nach dem aktuell gültigen Standard zu errichten wären. Und da werden wir deutlich mehr Geld investieren müssen, als wir es jetzt beabsichtigen. Und im Übrigen brauchen wir dann nicht nur 3 neue Tribünen, sondern 4. Denn die Nordtribüne ist ja noch in einem guten Zustand. Sie ist ja noch gar nicht so alt. Und der Rest muss eben im Rahmen der Sanierung neu gebaut werden. Von daher dürfte jedem verständlich sein, dass eine Sanierung deutlich günstiger ist als ein Neubau. Und hinzu kommt auch noch, auch das gehört der guten Ordnung halber dazu, dass ein Grundstück erstmal entsprechendes Baurecht bräuchte. Und ich habe ja gerade skizziert, dass die Zeit an der Stelle drängt. Wir haben ein marodes Stadion, wo uns jederzeit Ähnliches wie in der Ost eben auch in den anderen Bereichen passieren kann, sodass wir hier dann auch noch dieses Baurecht schaffen müssten. Und Sie wissen selber, wie lange wir bei bestimmten normalen Projekten brauchen, um ein solches B-Plan-Verfahren durchzuführen. Bei einem Stadion wird es durchaus noch länger in Anspruch nehmen. Liebe Ratskollegen, liebe Ratskollegen, wir reden heute durchaus über sehr, sehr viel Geld, auch wenn wir heute erstmal nur über die reinen Planungskosten sprechen und Sie ja auch in dem Änderungsantrag die Kosten im ersten Zugriff noch etwas reduzieren, was ich durchaus nachvollziehen kann. Es ist aber richtig und wichtig, dass wir auch schon bei dieser Summe, aber natürlich auch bei der dann anstehenden Umsetzungsmaßnahme ganz genau hinschauen. Die Öffentlichkeit erwartet das von uns und es macht sich sicherlich hier niemand von Ihnen, da nehme ich auch keinen aus, leicht, hier eine Entscheidung zu treffen. Und es wird natürlich auch Gegenstimmen zu dieser Maßnahme geben. Das ist absolut legitim. Die persönliche Entscheidung eines jeden Ratsmitgliedes ist hier zu respektieren und man kann da sicherlich auch unterschiedlich drauf gucken. Aber auch wenn man nicht das lila heiße Herz heute sprechen lässt, sondern die Vernunft, kommt man in meinen Augen zu dem Ergebnis, dass für die Sanierung der Bremer Brücke viele, viele gute Argumente dastehen, dass es sinnvoll ist und dass diese Argumente den kritischen Aspekten durchaus überwiegen. Und deswegen werbe ich ganz ausdrücklich dafür, dass Sie heute dieser Verwaltungsvorlage zustimmen. Auch mit dem Änderungsantrag kann man sicherlich diese Maßnahme so auf den Weg bringen. Ich selber werde mich jetzt gleich nicht nur hinsetzen, sondern in den Zuschauerraum wechseln. Sie wissen, dass ich Mitglied in den Gremien des VfLs bin. Mir war wichtig, die Vorlage aus Verwaltungssicht noch mal einzubringen. An der weiteren Beratung und Abstimmung werde ich entsprechend nicht mitwirken und werbe nachdrücklich für Ihre Unterstützung zur Verwaltungsvorlage. Herzlichen Dank.
Schönen Dank, Frau Oberbürgermeisterin.